Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.
Ja, ein herzliches Hallo bei Zeit für mich. Heute nochmals zu Gast Magdalena Neuhauser vom Frauenzentrum in St. Pölten, weil uns zuletzt bei unserem Gespräch zum Thema digitaler Mutter-Kind-Pass bzw. verpflichtende Elternberatung, da ist so ein Thema aufgepoppt, das uns beiden sehr am Herzen liegt, sage ich mal so, und zwar Mental Load. Und Magdalena, magst du vielleicht einmal erklären, was man unter diesem Begriff versteht und warum vor allem bzw. meist Frauen davon betroffen sind?
Mental Load ist leider ein englischer Begriff. Daran stoßen sich viele, aber ich finde, es gibt noch keinen Begriff, der es kurz prägnant auf den Punkt bringt, so wie Mental Load. Mental Load ist die unsichtbare, also die Last der unsichtbaren Aufgaben, die in einer Familie, in einer Partnerschaft auch auftauchen, die zu tun sind. Das betrifft die Care-Arbeit, das betrifft Familienarbeit, Familienorganisation, Wichtelarbeit, also wo man an Sachen denken muss, Geschenke für die Familie, für die Kinder. Betrifft aber die Gefühlsarbeit, wenn es darum geht, zu schauen, dass auch allen in der Familie gut geht und dass man vielleicht auch manchmal kurz die eigenen Bedürfnisse einfach zurückstellt, damit es eben den anderen gut geht. Auch alles das ist einfach die unsichtbare Last, also die Last der unsichtbaren Aufgaben, die nicht ganz sichtbar sind oft, aber zu tun sind. Und das ist so der Begriff, das soll den Begriff des Mental Loads einfach irgendwie abdecken. Was war der zweite Frage nochmal? Jetzt bin ich da in den Begriff
Warum
rein.
Insbesondere Frauen davon betroffen sind?
Gute Frage. Warum meist Frauen? Weil das einfach mit einer Sozialisierung einhergeht, mit Rollenzuschreibungen, mit strukturellen Gegebenheiten, warum es den Mann einfach oft nicht erwischt, im Sinne von, vom Mann erwartet man das oder erwartet
Ich denke
man
schon,
das auch.
das stimmt. Das Wort erwarten ist vielleicht ein bisschen provokant, aber ich habe auch mal gedacht, vielleicht macht es auch, also kommt es auch von dem her, wie man erzogen wird. Und
Und
ich
vom
merke auch
Rollenbild
einen
her, was man halt.
Unterschied zwischen
Genau.
mir und meinem Bruder, sage ich mal.
Ganz genau, ganz genau. Und auch die Rollenbilder, wie man es vorgelebt gekriegt hat. Ja? Also, ich glaube, dass wir da gerade noch in einer Umbruchsphase sind, wo wir schon nur erlebt haben, wie ganz klassische Rollenbilder ausschauen können. Ich glaube, dass meine Generation das schon versucht aufzubrechen, aber dann doch immer wieder zurückschlittert. Es gibt so die Aussage, ein Kreißsaal hat die ganz magische Wirkung, da kann eine feministische Familie, eine Partnerschaft reingehen und kann als Paar in den 50ern wieder rausgehen. Im Sinne von, man kann sich vornehmen, so feministisch die Familie irgendwie aufbauen zu wollen und trotzdem fällt man dann in einer Zeit, wo es einfach viel Umbruch ist mit einem neuen Baby, wieder in alte Strukturen zurück, weil in so einer Krisenzeit, wo es einfach so ein Baby ist, weil sie alles neu strukturieren muss, fällt man dann oft in Rollen zurück, weil man sich kurz an dem orientieren muss, was man schon kennt und was kennt man, wie haben es Mama und Papa dann, wie haben es früher die Leute gemacht und an dem orientiert man sich kurz und dann ist es oft notwendig, so noch auf der ersten Krisenzeit, nachdem sie das Ding gesettelt haben, mal ein bisschen in die neue Struktur hineingefunden hat, sich das nochmal anzuschauen und zu überlegen, wie wollte man es eigentlich machen. Genau, so. Warum Frauen? Einfach weil man sich oft an dem orientiert, was man kennt und die Rollen aufzubrechen, verdammt viel Arbeit ist. Und man es immer wieder tun muss, sie immer wieder reflektieren muss, wie habe ich sie eigentlich gelernt, was würde ich mir vorstellen als Mutter, als Frau, wie will ich das eigentlich, wie habe ich es kennengelernt und wie tun wir es jetzt in Zukunft in einer gleichberechtigten Partnerschaft oder Elternpaar. Ja.
Es ist jetzt sehr spezifisch auf die Mutterschaft, wo du sozusagen eingegangen bist darauf. Ich meine, vielleicht können wir das an so einem Beispiel auch noch festmachen, dass man sagt, wie ist generell der Alltag strukturiert? Wer ist fürs Kochen zuständig? Wer ist fürs Einkaufen zuständig? Wer ist fürs Putzen zuständig? Wer ist dafür zuständig? So wie du gesagt hast, da geht es ja jetzt nicht nur ums Wichteln, das vielleicht einmal im Jahr ist, sondern so allgemeine alltägliche Dinge. Und ich kann mir vorstellen, wenn jetzt eine Frau sozusagen auch arbeiten geht, dann habe ich grundlegend ja eh schon einmal eine Form der Aufgabe, vielleicht auch der Belastung, wo dann manchmal halt einfach wirklich nur Dinge dazukommen.
Wichtig, nur vielleicht dazu zu sagen, Mental Load ist nicht die Tätigkeit an sich, so das Ausführen, das ist nicht das Thema, also es ist daran denken. Und wenn es darum geht, wer ist fürs Putzen zuständig, ist, geht es nicht darum, wer putzt, sondern wer kümmert sich, dass Putzmittel da sind. Wie wird geputzt, wann wird geputzt, wie oft wird geputzt? Wie bringe ich das in meiner Woche unter, dass ich nur regelmäßig das Klo, also es ist nicht die Sache an sich, es ist tatsächlich die Denkarbeit, die 75% ausmachen. Das Tun ist nicht die Sache, sondern das daran denken, das Planen, das Organisieren, das ist der Mental Load.
Genau. Und ich denke mir, also ich beispielsweise, wenn ich jetzt ein Beispiel nennen würde, was jetzt einfach nur die Partnerschaft betrifft, und ich merke aber, wenn dann ein Kind da ist, schaut das vielleicht ganz anders normal aus, ist okay. Bleiben wir beim Thema Essen. Das heißt, ich muss mir überlegen, was koche ich, wann kaufe ich ein. Dann will man vielleicht auch noch schauen, dass man biologische Lebensmittel verwendet. Dann wo kriege ich die her? Wo kriege ich was?
Was
Das,
isst der andere gern?
genau, wer möchte was? Weil bei Kindern, also ich erlebe das bei Freunden, ist es ja wirklich oft so, der eine isst das nicht, der andere isst das nicht, der nächste isst das nicht. Dann gibt es vielleicht nur Allergien. Dann kommt, sagen wir mal, vielleicht auch nur die Oma dazu. Wie auch immer, also schon allein, wenn man das jetzt so aufzählt, merkt man, da ist Logistik dahinter. Und ich glaube, das ist so ein Aspekt, dass ja, der großen Raum einnehmen kann, auch wenn es ganz banale Dinge sind.
Und unsichtbar scheinbar. Also das den Kopf zu zerbrechen, was essen die Leute eigentlich alle gerne und wo kriege ich jetzt eigentlich die Ziegenmilch her, weil die Kuhmilch wir nicht vertragen und so weiter. Also das ist unsichtbar und unsichtbar ist erstens, man sieht es nicht und schon gar nicht ist bezahlt. So. Aber da kommt dann eh wahrscheinlich gleich zum nächsten Thema.
Ja, was mich nämlich auch noch interessieren wird, ich könnte mir vorstellen, dass es dahingehend auch so wirklich in Richtung Burnout gehen könnte. Vielleicht, du hast ja in deiner Arbeit vielfach mit Menschen zu tun, die mit diesem Thema zu dir kommen. Und was würdest denn du sagen, was sind so die ersten Warnzeichen, wo man selbst vielleicht aufmerksam werden sollte? Heute das offensichtlich ist da was im Argen.
Wenn es einen Elternteil gibt, der sich nicht so für den Mental Load verantwortlich fühlt, oder einen Partnerschaftsteil, der sich nicht so verantwortlich fühlt, dann ist das Erste, was Frauen oft sagen, es fühlt sich an, als hätte ich ein zweites Kind oder ein drittes Kind, für das ich auch noch mitdenken darf. Das ist so ein klassisches Anzeichen, so, boah, ich bin überfordert. Und an den muss ich auch noch denken, für den muss ich auch noch denken oder für die muss ich auch noch denken. Das ist so ein ganz ein großer Indikator, da merkt man dann, okay, das ist nicht gleichberechtigt, die Partnerschaft. Führt dann dazu, dass einfach eine Disbalance in der Partnerschaft passiert, also dass vielleicht das Sexualleben auch gar nicht mehr so funktioniert, weil man sich denkt, ich muss sowieso nur tun, denken, an Sex kann ich überhaupt nicht denken. Dass sie dann sagen, na, wir haben schon lange keinen Sex mehr, so, auch ein Indikator. Das heißt, die Partnerschaft ist einfach stark belastet. Und Frauen sind dann oft so überfordert, dass sie echt sagen, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, ich kann nicht mehr. Ich habe drei Kinder, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Dann ist sowieso Alarmstufe rot. Da muss man sich dann sowieso nochmal was anderes überlegen, wie man die Situationen entlasten kann. Ja.
Ich denke mir da wirklich so, jetzt weil ich mich mit dem Thema auch ein bisschen beschäftigt habe im Yoga-Kontext, so Anzeichen wie zum Beispiel Schlafprobleme, wirklich konstante Müdigkeit, Kopfschmerzen, Kurzatmigkeit, Panikattacken, ja, Depressionen, also Freudlosigkeit. Dieses Gefühl, da ist überhaupt keine Zeit für mich, ne? Oder auch diese Entfremdung dann von sich selbst, dass das durchaus da wirklich reinspielen kann und davon kommen kann.
Absolut. Und ich würde wirklich sagen, viele Frauen kommen auch wegen einer Trennungs- und Scheidungsberatung zu uns. Und dass der übermäßige Mental Load, der oft bei den Frauen liegt, wenn man sich nicht anschaut und sich nicht darum kümmert, dass es aufgeteilt ist, dass die wirklich oft so belastend ist, dass das echt oft der Trennungsgrund ist. Und ich denke mal, das konnte man so gut verhindern, wenn man am Schirm hätte, worum es geht. Und wenn ich dann mit den Frauen rede und sage, ist es vielleicht der Mental Load, der einfach wirklich drückt. Und der einfach auf den Schultern der Frauen hängt, die dann oft auch nur mit den Babys da herkommen, weil sie sagen, sie haben keine Möglichkeit gehabt, das Kind irgendwo hinzubringen. Damit sie in die Beratung ohne Kind kommen, ist eh kein Thema. Aber da merkt man einfach sogar, also auch für das gibt es keine Ressourcen, dass man da das Kind abgeben kann. Das hängt aber davor. Und dann sind die Frauen oft sehr froh, wenn sie sagen, ah, das ist es. Ah, es gibt ein Wort dafür. Weil viele wissen sowieso, was die Überforderung so irgendwie mitbringt. Und dann ein Wort dafür zu haben, ist oft schon die erste Erleichterung.
Ja, und vielleicht auch dahinter ein gewisses Konzept, dass es nicht mit so einer Emotionalität aufgeladen ist, sondern es ist ein Wort, es ist ein Konzept dahinter und man kann das vielleicht auch rational angehen. Weil ich glaube, oft ist es so in Partnerschaften auch schwierig, wenn man so in dieser Emotionalität ist, dass man dann nicht zu einem Lösungsansatz kommt.
Und ich glaube, das Schöne ist auch dann zu sehen, das ist kein individuelles Problem, sondern das ist schon grundsätzlich zieht sich das durch die Gesellschaft. Grundsätzlich ist es so, dass es meistens bei der Frau liegt. Das kommt von wo, das hat so seine Wurzeln, aber das kann man eben, wie du sagst, rational sich anschauen und auf einer gleichberechtigten Ebene bringen, wenn man das möchte, wenn es wirklich zwar Partner gibt, die engagiert und wirkliches Interesse daran haben, das zu verändern, ist es absolut möglich.
Ja, oder vielleicht sogar sich Hilfe von außen zuzugestehen. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass es manchmal so ein Aspekt ist, dass man glaubt, man selber kann es am besten. Das soll jetzt nicht gemein klingen, aber vielleicht ist es auch der Fall, ne? Und man kann es gar nicht so zulassen, dass die Oma vielleicht anders macht oder der Papa vielleicht anders macht oder vielleicht, dass man sich denkt, naja, wenn ich mein Kind jetzt in eine Hort gebe oder so, dann bin ich keine gute Mama. Also vielleicht auch schauen, was liegt dahinter und für Glaubenssätze und dann zu sagen, okay, wo sind Möglichkeiten da und wo blockiere ich da vielleicht selbst?
Das ist der allerliebste Punkt, weil die Sache ist, man ist ja irgendwie motiviert, die Väter hereinzuholen und zu sagen, hey, da ist Mental Load, ich möchte abgeben, so, wo bist du? Und dann sind die Männer da, so, also ich gehe jetzt mal von den Männern aus meiner Position aus, und dann ist das andere aber abzugeben. Ja, und es ist der extrem essentielle andere Teil. Zum Übernehmen ist das andere das Abgeben. Und man hat Sachen gerne unter Kontrolle. So, wenn man es selber macht, kann man entscheiden, wie man es ausführt, wie oft und wie und so weiter. Mental Load abgeben geht nur, wenn man es abgeben kann. Im Sinne von, ich traue dir zu, dass du es machst. Ich war letztens erst in einer Fortbildung von Frauen beraten, Frauen in Wien. Zum Thema gleichberechtigte Elternschaft und Partnerschaft. Und es gibt auch die Wissenschaft dazu, dass Kinder davon profitieren, wenn es verschiedene Menschen gibt, die Sachen anders machen. Im Sinne von, der Papa macht es nicht wie die Mama, die Oma macht es nicht wie der Papa oder die Mama, die andere Oma macht es sowieso ganz anders, die Hortbetreuerin macht es wieder anders. Die Kinder sind einfach im Leben viel besser aufgestellt, wenn es viel verschiedene Herangehensweisen kennenlernen. Und man darf ja dann sagen, es ist sogar gut, wenn es der Papa anders macht. Es ist wichtig, dass der Papa anders macht, weil es einfach Hirnstrukturen aufmacht, weil es Möglichkeit zum Lernen gibt dadurch. Und mit dem Wissen darf man auch gut abgeben. Genau, man muss dann vielleicht gemeinsame Definitionen finden im Sinne von, was ist uns wirklich wichtig, was wollen wir, dass wir, wo ist der rote Faden, und darüber hinaus kann jeder machen, wie er will. Aber Kinder profitieren davon, wenn es Eltern gibt, die es anders machen und wenn es die Oma auch noch mehr anders macht, toll.
Und vielleicht profitiert man ja selber davon, wenn man diese Diversität zulässt, weil ich denke mal, da geht es auch viel du hast es kurz angesprochen, um so neuronale Verknüpfungen, ne? Also wir machen ja Dinge immer sozusagen gleich, weil es kostet dann vermeintlich weniger Energie und verlernen dann aber eigentlich andere Reaktionsmöglichkeiten, weil das Gehirn halt so gebaut ist, okay, das kenne ich, zack, 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 zack. Also wir gehen eigentlich unser Leben immer in der gleichen Bahn. Und da finde ich es, also vielleicht könnte man es ein bisschen spannender machen, wenn man sagt, ja, lass uns ein Abenteuer erleben, dass man da das gar nicht so, also vielleicht aus dieser Belastung herausholt und sagt, lass uns unser Leben ein bisschen abenteuerlicher gestalten.
Ich glaube, es ist auch extrem wichtig, da ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen. Also Humor, Leichtigkeit abzugeben, zu sehen, okay, der macht es ganz anders und es ist für mich vielleicht ganz spontan nicht aushaltbar, dass er es komplett anders macht, aber da einfach mal zu lachen und zu sagen, wow, cool, so geht's auch. Ich glaube, da kommt man recht weit, wenn man die Leichtigkeit mitnimmt. Und auch die Sache ist, wie kann man Mental Load einfach auch abbauen im Sinne von Anforderungen oder Ansprüche einfach abzubauen. Im Sinne von, muss es wirklich sein? Muss es wirklich sein, dass unser Klo zweimal in der Woche geputzt wird, oder reicht es, wenn wir das alle 2 Wochen machen? Oder ist es wirklich wichtig, dass das immer Bio ist oder dass immer frisch gekocht ist, oder darf man sich einmal in der Woche mal was bestellen und das richtig gut finden? Wenn man da auch das einfach ein bisschen runterschraubt, kommt da Leichtigkeit rein. Weil man denkt, alles, was uns gut tut, ist okay, das ist gut. Also, das darf man fördern. Und da zu überlegen, wenn es darum geht, wenn da kurz ein bisschen schwankt, wenn man sagt, die Väter sollen mehr in der Familienarbeit teilnehmen, und damit die Frau vielleicht wieder eben mehr Erwerbsarbeit machen kann, ist halt die Frage, da wird dem Mann auch nicht möglich sein, 40 Stunden plus zu arbeiten, sondern dann wird er da irgendwie zurückschrauben müssen. Die Sache ist, so, jetzt habe ich den Punkt ein bisschen verloren. Nein, den Punkt habe ich komplett verloren. Aber es macht nichts. Das ist ein anderer Punkt, den werde ich nachher noch ansprechen. Ich nehme ihn mit. Aber er passt da nicht hinein, habe ich gerade gemerkt.
Ist nicht dramatisch. Ich habe nur so ein bisschen einen provokanten Satz. Und zwar, du musst glücklich sein, dann hast du auch glückliche Kinder.
So einfach geht's.
Ja, genau.
Ja, also mit dem Satz kann ich nicht so viel anfangen. Was ich schon sehe, ist, aus meiner Arbeit aus der Kinder- und Jugendhilfe kommend, dass die Mütter oft gesagt haben, so, ma, Hauptsache den Kindern geht's gut. Und dann sage ich, na, das muss der Mutter schon auch gut gehen, damit es den Kindern gut gehen kann, weil dann brauchen sie die Kinder keine Sorgen machen um die Mutter. Aber so einfach, also nur weil es einem selber gut geht, geht's nicht, also muss nur gut, glücklich sein, dann sind auch die Kinder glücklich. Das geht sich für mich nicht ganz aus.
Für mich spielt das auch ein bisschen so ins traditionelle Rollenbild von Frau und Mutter hinein. Ich denke da so an eine amerikanische Serie, deren Titel mir jetzt leider nicht einfällt, aber ja, eh so dieses klassische Haus, ich will es nicht runterspielen, ja, aber wenn wir das jetzt als Bild sozusagen unter Anführungsstrichen nehmen, so die Hausfrau, die mit allem glücklich und zufrieden ist und das sozusagen dann die Voraussetzung ist, dass dann auch mit dem Kind alles passt. Und insofern, für mich gibt es sehr viel Druck wieder auf die Mutter sozusagen. Dass ich als Mutter glücklich sein muss mit der Mutterrolle. Ich muss mir mit dem sozusagen vielleicht zufrieden geben. Ja, das ist es und ich bin damit glücklich und deshalb sind alle anderen auch glücklich.
Ja, es gibt ja den Begriff Regretting Motherhood, wo man die Mutterschaft ein bisschen bereut und mit dem Wissen darf man es vielleicht nicht mehr machen. Das ist ein bisschen ein verpönter Begriff, so ein bisschen eine verpönte Tatsache, dass es es gibt. Aber es ist Tatsache, es gibt.
Ich habe
Und
dazu eine
das ist.
Dokumentation gesehen, die war im ORF, genau zu dem Thema. Und zwar müssen Frauen Mütter sein, hat diese Doku geheißen. Vielleicht ist es nur, kann man es sich nur anschauen. Oder wenn wirklich Frauen auch dabei, die gesagt haben, mein Leben hat sich so grundlegend geändert, ich kann meine Berufung auch auf dieser Beruf ja Berufung nicht mehr leben. Und vor allem, was auch sehr vielfach zur Sprache gekommen ist, so, es wird oft, wenn wir in den klassischen Mann-Frau-Beziehungen bleiben wollen, der Frau oft eben so, das wird erwartet, dass man damit zurechtkommt. Von einem Mann wird es gar nicht erwartet und der wird vielleicht sogar nur gelobt, wenn er das mit den Kindern gut macht.
Ja, da kriegt er nur Klatsch, Klatsch, wenn er am Spielplatz mit dem Baby im Sand spielt. Und das vielleicht nur füttert mit einem Flaschi, das er vorbereitet hat. Oder vielleicht eh die Frau zu Hause vorbereitet hat. Whatever. Ja. Ja. Und Tatsache ist, ich glaube, es gibt immer mehr Väter, die aktive Väter sein wollen und die Vaterschaft aktiv ausleben wollen. Ich glaube, dass die immer mehr werden. Ich glaube, dass die auch noch mit ein paar strukturellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben werden, im Sinne von, dass die Ökonomie, also die Wirtschaft einfach darauf ausgebaut ist, auf einen Mann, der 40 Stunden arbeitet. Damit rechnet man, dass eine Frau mehr ausfällt und vielleicht dann nur noch mit 20 Stunden zurückkommt, das ist normal, aber dass der Mann tatsächlich in Elternteilzeit oder sogar Elternkarenz geht, das ist jetzt nichts, was der Wirtschaft gefällt und auf das baut die Wirtschaft eigentlich nicht auf. Also die Wirtschaft rechnet mit einem Mann in 40 Stunden. Und ich glaube, dass da die Väter sich auch noch engagieren müssen, dass sie sagen, ich bin auch ein flexibler Teil im Sinne von, es kann sein, dass ich in Elternkarenz gehe, es kann sein, dass ich in Elternteilzeit gehe, weil ich aktiver Vater sein möchte, weil ich Mental Load übernehmen möchte, weil ich Familienarbeit übernehmen möchte. Und da komme ich wieder zu dem Punkt, den ich vorher verloren habe. Dass wenn die Väter eben zum Beispiel, also anders angefangen, die Tatsache, dass Frauen nach einer Schwangerschaft, nach einer Geburt eher mit, also vorher oft Teilzeit gearbeitet haben, dann aber eher mit 20 Stunden maximal zurückkommen, ist so die Tatsache so. Aber mit dem Wissen, dass 40 und 20 60 Stunden sind und 30 und 30 Jahre 60 Stunden sind, ist es irgendwie also ist es einfach ein Ding, das man denken kann, im Sinne von, dass nicht der Vater weiterhin 40 Stunden arbeitet und die Frau die 20 Stunden, weil es ja auf Pensions gesehen starke Nachteile bringt, sondern dass 30 und 30 alle Möglichkeit ist. Die Mutter verliert den Anschluss nicht, die Mutter kann ihre Karriere vorantreiben, der Vater bleibt im Betrieb, kann finanziell gut beitragen, aber dem finanziellen Beitrag muss immer der Vater allein nicht machen, sondern die Mutter ist auch da, um finanziell Erwerbsarbeit machen zu können. Das für ihre Unabhängigkeit, für ihre Pensionsansprüche einfach wirklich wichtig sein.
Ja, und ich denke mal auch für die Zufriedenheit, ne? Wo finde ich mich? Weil wenn es offen bleibt, wofür kann ich mich entscheiden, wenn dafür vielleicht auch mehr Bewusstsein geschaffen wird, dass auch ich als Mutter anders agieren kann und nicht so gehört und nicht anders. Also ich glaube, dass zum einen da durchaus Bewusstseinsarbeit gemacht werden dürfte, beziehungsweise dass es auch wirklich Rahmenbedingungen schaffen würde. Braucht, ja, genau.
Glaube ja, hundertprozentig. Da muss ich noch ein bisschen was tun. Ja.
Ja, wie zum Beispiel, dass vielleicht auch die Arbeit von Mann und Frau gleich bezahlt wird, ne? Weil dann hätten wir schon mal einen Punkt, der es einfach die Entscheidung freier macht, ne?
Ganz genau.
Ja.
Genau. Oder was es jetzt auch schon gibt, das Pensionssplitting, aber das haben wir beim letzten Mal, glaube ich, schon ein bisschen angesprochen. Oder
Ja.
vielleicht so auf Kamera, was jetzt gerade war nicht.
Haben wir
Genau.
angesprochen, ja.
Genau. Wo es aber nur keinen Rechtsanspruch drauf gibt. Leider. Aber in einer gleichberechtigten Partnerschaft kann man ja sagen, so wenn es einen Elternteil gibt, der mehr Care-Arbeit übernimmt, unbezahlt, dass man überlegt, wie kann man das. Die finanzielle Benachteiligung einfach ausgleichen, im Sinne von der Teil, der Erwerbsarbeit macht, zahlt so und so viel dem Partner, oder man wirft alles Einkommen in einen Topf, minus den Ausgaben, und was übrig bleibt, wird die wieder durch zwei geteilt, und das ist dann quasi pro Person, das zur Verfügung steht. Das ist einfach nur, weil dieser eine Teil, der ist, der die Erwerbsarbeit macht, nicht der ist, der mit dem Geld nach, also der das Geld besitzt,
Ja,
sondern dass das Geld, das erwirtschaftet wird, mit zum Beispiel Kinderbetreuungsgeld alles zusammen, minus den Fixkosten, und dann der Rest einfach fair aufgeteilt ist, weil die Sache ist, der Teil, der Erwerbsarbeit macht, kann sie nur machen, weil es jemanden gibt, der so außer die Care-Arbeit macht. Ja, also der Rücken muss freigehalten werden, sonst wäre die Erwerbsarbeit gar nicht möglich. So, ich finde den Gedanken ganz schön, und das. Naja, sie ist eh zu Hause.
Ja,
Wenn's da.
aber das bedingt sie im Prinzip gegenseitig. Also es ist ein sich selbst erhaltendes System, ne? In Wahrheit, weil, so wie du sagst, die Care-Arbeit macht es eigentlich möglich, dass der andere erwerbstätig ist. Insofern, es bedingt sie, weil wenn ich dann sage, okay, du kannst ja auch noch um deine Dinge selber kümmern, ich weiß nicht, ich gehe ins Fitnessstudio, ich lebe mein Leben und dann funktioniert es irgendwann nicht, dann kollabiert ja das System eben auch.
Ja.
Und vielleicht, was ich mir auch noch vorstellen könnte, ist wirklich Kinderbetreuungsplätze. Wir haben das Thema Hort angesprochen.
Ja.
Ab wann gibt es Kinderbetreuungsplätze? Ich meine, ich habe das sehr gut, wir sind in Niederösterreich, aber von Wien habe ich es erfahren, da muss das Kind zum Kindergartenplatz schon anmelden, wenn es noch nicht einmal auf der Welt ist.
Ja, ganz heikles Thema. Wobei ich glaube, dass Wien grundsätzlich ganz gut mit dabei ist. St. Pölten Stadt vielleicht auch noch gut, aber wenn wir aus St. Pölten rausgehen und Niederösterreich ein bisschen weiter nach oben in den Norden, da sind die Kinderbetreuungsplätze ziemlich rar. Ja, und da brauchst du ein Auto, das die Kinder hinbringen kannst und so weiter. Also da ist die Barriere richtig hoch. Kinderbetreuungsplätze, absolut. Das ist ein Punkt, den man, oder ein Rad, das man drehen kann, wo ich glaube, dass einfach Frauen, Familien einfach wirklich entlastet werden können. Und damit man die Frauen, wo sie die Wirtschaft gerne hin hätte, gerne in den Arbeitsmarkt so schnell wie möglich wieder zu integrieren.
Gibt es eigentlich, also vielleicht können wir es ja der Wirtschaft ein bisschen schmackhaft machen oder ich sage jetzt einmal, Gesellschaft ist so ein abgedroschenes Wort, aber wir wissen ungefähr, was damit gemeint ist, dass so eine gerechtere Verteilung ja auch Vorteile bringt.
Absolut, absolut. Es beginnt im Kleinen, die Vorteile. Also Kinder profitieren davon, wenn es einfach Teile gibt, und das muss jetzt nicht der Vater sein, das können auch gleichgeschlechtliche Paare sein, wenn es einfach mehr Teile gibt, die sich um Kinder kümmern, aktiv kümmern, weil eben, wie schon besprochen, einfach Verhaltensangebote setzen. So. Gleichberechtigte Partnerschaft und Elternschaft fördert einfach eine gute Partnerschaft, fördert eine gute Beziehung zu den Kindern, stellt Kinder aber gut auf, so für die Zukunft. Ich würde auch sagen, es minimiert Gewaltpotenzial, weil es einfach Überforderungen dann einfach minimiert. Genau. Tatsächlich ist man einfach, wenn das gleichberechtigt aufgeteilt ist, insgesamt laut einer Statistik in der Erwerbsarbeit effizienter, weil man einfach Mental Load technisch nicht so viel im Kopf hat, wo man weiß, das kann man abgeben, da denkt ein anderer dran, während ich in meinem Büro sitze. Genau. Frauen wären einfach schneller wieder am Arbeitsplatz zurück, wenn es jemanden gäbe, der einfach Kinderbetreuung übernimmt. Genau. Fällt dir noch was ein?
Naja, ich denke mir ja, Frauen bringen ja auch gewisse Kompetenzen mit, die in Betrieben durchaus von Interesse sein könnten. Und sozusagen dann auch das nicht von der Hand zu weisen ist, dass das Frauen in Betrieben, sagen wir es einfach so, von Nutzen sind.
Absolut. Absolut. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Frauen einfach freigespielter sind, im Sinne von sich dieser Aufgaben entledigt haben, im Sinne von, ich muss nicht mehr automatisch, wenn ich will, kann ich, aber also wenn wir das so ausmachen, dann tue ich und dann mache ich, aber ich muss nicht automatisch, dass da vielleicht auch viel Luft ist für Tätigkeiten, die mehr Zeit in Anspruch nehmen, dann meine ich jetzt Führungspositionen, dann meine ich in der Politik weiter oben. Also ich glaube, dass das einfach auch oft ein Knockout-Ding ist, wenn man Kinder hat, dass man einfach eine Aufgabe mehr hat, eine Denkarbeit mehr. Also da braucht man entweder viele Ressourcen, um das auszumerzen. Im Sinne von, da gibt es Eltern, da gibt es Großeltern, wer auch immer schaut auf die Kinder oder ich bezahle mir die Kinderbetreuung. Also ich glaube, dass das auch Frauen freispielt.
Mir kommt da jetzt gerade der Satz rein, so, wenn man das täte, dass man vielleicht mit so einem Satz konfrontiert wird, na, wie viel, was hat denn die überhaupt Kinder kriegt, wenn es dann eh auch gibt.
Herrlich. Da kann ich schon wieder nichts damit anfangen. Das ist also das ist einfach ein klassisches Rollenbild. So, die Frau muss Kinder lieben, sie muss Kinder kriegen und sie muss für sie da sein. Dass der Vater 40 plus arbeitet und eigentlich nur Samstag, Sonntag maximal zu Hause ist, wird nicht so kommentiert. Also die Frauen müssen oft, also da gibt es ja, Mütter müssen mit sehr viel Kritik umgehen können, die Väter nie so erleben würden. Ich würde jetzt überhaupt in den Raum stellen.
Ja, ich mir dann auch gedacht, vielleicht ist es auch eine Empathiefrage. Wer ist jetzt so, ich weiß nicht, vielleicht wird sozusagen gesellschaftlich oder aus dem Rollenbild heraus an Mann auch gar nicht so viel Empathie zugesprochen.
Ja, vielleicht.
Könnte auch ein Thema sein.
Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass Frauen, also kleinen Mädchen, von früh anerzogen wird, sich um andere zu kümmern. Da fängt es ja schon an. Die Sache ist, es ist nicht uns nicht angeboren, sondern antrainiert. So.
Aha,
Grundsätzlich kann
okay.
man das jedem antrainieren. Die Fähigkeiten hat ein jeder und eine jede. Kann man lernen, wird anerzogen, hat nichts mit einer Veranlagung zu tun. Es gibt auch die Statistik, dass wenn sie Väter mindestens 5 Monate, wenn nicht mehr, allein um das Kind kümmern, also im Sinne von Elternkarenz, und nicht in einer Karenz, wo die Mutter auch zu Hause ist oder wo die Oma eh auch da ist, sondern wo wirklich der Vater alleine der Versorger ist, dass sich bei dem die Hirnwindungen genauso verändern wie bei einer Frau, ja. Das heißt, die Hirnwindungen passen sich an das an, was gefordert ist.
Okay.
Und der Mann wird dann langfristiger viel inkludierter sein in der Kindererziehung. Der wird viel mehr im Mental Load übernehmen, weil er einfach weiß, was es heißt. Also denken, dass das Kind rechtzeitig was zum Essen kriegt, dass rechtzeitig gekocht wurde, dass eingekauft wurde, damit man kochen kann. Also das kann man alles erlernen. Das ist nichts, was angeboren ist.
Das ist interessant, ja. Insofern macht es vielleicht dann auch die eine Frage, die ich noch habe, ein wenig obsolet, ob es dieses Thema oder beziehungsweise ja auch in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften gibt, ne?
Anders. Gleichgeschlechtliche Paare sind ein bisschen flexibler im Denken. Auch in den Rollenbildern sind die flexibler. Das heißt, denen ist auch vielleicht ein bisschen mehr Kommunikation da oder anderes Verständnis von einer Rolle, weil Frau ist nicht gleich Frau und Mann ist nicht gleich Mann. Und da gibt es auch die Notwendigkeit, ein bisschen mehr zu reden vielleicht. Und die Flexibilität macht es einfach bei denen möglich, dass grundsätzlich, die Flexibilität macht es einfach so stärker, wenn es darum geht, Sachen aufzuteilen, zu besprechen, weil einfach da nichts vorgegeben ist. Das muss man sich halt aushandeln. So. Ja. Nichts automatisch Vorgegebenes.
Ja, aber dorthin zu kommen, sage ich mal, auch in einer nicht gleichgeschlechtlichen Partnerschaft wär sehr interessant, wenn man das ein bisschen aufbrechen würde.
Man muss darüber reden. Man muss sagen, ich fühle mich belastet und dann gibt es ganz einfache Hilfsmittel wie Listen, die es im Internet gibt. Ich schicke es dir gern, wenn du sie irgendwo
Ja,
dranhängen
total, das
möchtest.
können wir dann super dazu fügen.
Genau, wo man auch ankreuzen kann, woran denke ich und was tue ich. Daran denke ich und das tue ich. Und das können dann die verschiedenen Teile ausfüllen. Und dann kann man schauen, wer denkt eigentlich dran und wer tut es. Super Listen, einfach auch damit man mal sieht, woran muss ich alles denken, was tue ich eigentlich alles und glaubt der andere, ich denke dran. Oder, also wirklich schönes Material, um darüber mal zu reflektieren. Dann kann man schauen, gibt es Aufgaben, die man abgeben möchte, wo man sagt, das machst das nur noch du und das mache ich, einfach damit nicht beide dran denken müssen, weil das ist der absolute Energieverlust, wenn beide dran denken müssen. Besser ist, einer denkt dran und einer tut's. Wichtig ist auch, ganze Aufgabenpakete zu vergeben. Also wenn es heißt Pflanzen, dann heißt es nicht nur Pflanzen gießen, dann heißt es auch Pflanzen umtopfen, dann heißt es Pflanzen düngen, Pflanzen neu kaufen, Pflanzen an den richtigen Ort stellen, Pflanzen. Ja? Alles Pflanzen. Und wichtig ist es auch, das einzuhalten, im Sinne von, naja, wenn ich glaube, ich vergiss dran, dann gehst halt ich dazwischen einmal kurz. Ist nicht abgeben. Dann denkt man an dran und denkt man sich, die Erde ist trocken, muss ich noch gießen. Ist nicht abgeben. Abgeben ist, wenn es die Konsequenz aushält, dass die Pflanze möglicherweise gerade vertrocknet. Ja. Mental Load teilt man dann auch auf, wenn man mal besprochen hat, welche Aufgaben gibt es alle, welche würde ich abgeben wollen. Und dann ist es auch oft notwendig, Wissensvorsprung abzugeben, also weiterzugeben. Im Sinne von, ich weiß, was die Pflanzen gern mag. Ich weiß, was meine Kinder gern essen. Ich weiß, wie regelmäßig. Ich weiß, dass bevor der schläft, muss er das und das machen, damit er dann gut schlafen kann und bla, bla, bla. Diesen Wissensvorsprung, wenn man es vielleicht oft gemacht hat, ist es wichtig, dass man ihn weitergibt. Und es kann auch sein, dass man das fünfmal erklären muss, wie man es bis jetzt immer gemacht hat. Aber dafür sitzt es beim sechsten Mal. Und man muss es auch aushalten, dass der Partner anders macht, obwohl man es eigentlich immer so gemacht hat und obwohl es eigentlich die beste Variante war von allen. Beste. dass der Partner anders macht und das ist gut. Ja. Genau. Regelmäßig darüber evaluieren, ist es immer noch gleich oder hat sich beruflich nur was verändert, deswegen muss man vielleicht da ein bisschen was anpassen. Die Tatsache ist, wenn man weiß, es ist nicht möglich, das irgendwie gleich aufzuteilen, dass man das zumindest wert sieht, dass man es nicht gleich fair aufteilen kann, dass es nicht fair aufgeteilt ist, dass es wertgeschätzt wird, dass es gesehen wird, wo man sich dann überlegen kann, wie kann man eben finanziell das entgüten, dass jemand mehr unbezahlte Arbeit macht. Genau. Genau. Ja.
Ja, und vielleicht ja grundsätzlich eben auch, also ja, dieses Bewusstsein schaffen, dass Denkarbeit einfach auch Arbeit ist.
Absolut.
Interessant, ja. Gibt es dazu von eurer Seite vielleicht auch Angebote oder kennst du Institutionen, die dahingehend, wenn wir schon dabei waren, um Bewusstsein zu schaffen, die das auch tun?
Also ich mache es tatsächlich in meiner Beratung, weil es einfach ganz oft ein Thema ist, dass ich das einfach mal anspreche und ihnen einfach das Wort anbiete, um Sachen zu benennen. Aber Frauen beraten Frauen Wien. Die haben tolle Workshops und die haben jetzt auch vor kurzem eben gleichberechtigte Partnerschaft und gleichberechtigte Elternschaft so als Workshop angeboten. Das ist, glaube ich, gerade ausgelaufen, aber die haben so generell gute Angebote, und die haben das Thema irgendwie so als Leitthema. Da kann man auch gerne mal auf die Website schauen. Genau. Ich gebe dir dann nur eine Liste, die eben auch von den Frauen beraten Frauen zum Thema Mental Load erstellt wurde, wo man einfach dann kurz zusammenfassen kann, woran denke ich eigentlich alles und was tue ich alles.
Dankeschön. Gibt es von deiner Seite noch einen Aspekt, den du gerne ansprechen möchtest?
Ich glaube, drei Sachen noch. Es braucht Männer, die übernehmen. Es braucht Frauen, die abgeben. Und es braucht Leuchtturmväter. Im Sinne von, in großen Betrieben ist es noch gar nicht so das Thema, dass man in Elternkarenz geht, und Teilzeit ist eigentlich schon gar nicht möglich und Elternteilzeit eigentlich auch nicht. Es braucht da, glaube ich, nur ein paar Väter, die sagen, ich hole mir das. Und wo dann andere Väter sagen, ah ja, dass die einfach auch im Hirn flexibler werden und so sagen können, in meiner Firma geht's eh doch. Also, der hat's doch auch gemacht, also kann ich es ja auch. Und die würde ich mir wünschen, dass es ein paar mutige Väter gibt, die, auch wenn es Widerstand geben wird, auch wenn es vielleicht Karriereeinbußen heißen kann, weil mit einer 30-Stunden-Stelle würden wir vielleicht keine Führungsposition mehr anstreben können, dass auch in der Wirtschaft umgedacht wird, dass es vielleicht so mit der Initiative Twin Jobs, wo man Führungspositionen als zweimal 20 Stunden, also als Teilzeitkraft auch machen kann. Weil ich habe mit ein paar Männern schon gesprochen, die haben gesagt, nee, aber wenn ich Teilzeit gehe, dann kann ich immer die Führungsposition abschminken. Weil man denkt, ja, Frauen erleben das tagtäglich. Und du meinst ja fast ein bisschen laser, dass du jetzt da ein bisschen Einbußen hast, aber das ist so die Realität einer Frau normalerweise. Wo man aber wünschen würde, dass da ein bisschen mehr Flexibilität reinkommt und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein im Sinne von, ich hole es mir, und wenn es Einbußen gibt, oder man kämpft dafür, dass es einfach keine Einbußen mehr gibt im Sinne von Führungspositionen, kann man auch mit Teilzeit machen. So. Ich glaube, da darf man ein bisschen wachsen.
Sehr interessant.
So. Ja.
Ja. Gut, ich habe mir heute wieder was überlegt für unseren zweiten Teil von Zeit für mich, diesen Entspannungsteil. Und zwar, also ich habe Fortbildung gemacht im Bereich traumainformiertes somatisches Yoga. Und da ist mir etwas wieder begegnet, wo ich gemerkt habe, das ist eigentlich was jede Teilnehmerin, weil wir waren nur Frauen, schwer begeistert hat und was einfach total einfach ist. Ich habe es schon gekannt, und zwar als Shakti Shake aus dem asiatischen Raum. Und da geht es darum, dass man den Weltschmerz abschüttelt. Das besagt schon ein bisschen, worum es geht, einfach wirklich auch Überlastung, die man vielleicht auch spüren kann an manchen Körperstellen, vor allem so Nacken-Schulterbereich ist oft so ein Thema, unterer Rücken ist oft so ein Thema. bildlich abschütteln kann, beziehungsweise ist es auch fürs Nervensystem regulierend, weil es bringt uns ein bisschen nach oben, aus vielleicht einer Lethargie heraus, und so, dass wir uns wieder ein bisschen lebendiger fühlen. Und es wirkt aufs Fasziensystem, nämlich durchwässernd. Und ganz interessant ist, dass dieses Bindegewebe, diese Form von Bindegewebe, sich unter Stress zusammenzieht. Das heißt, wenn wir sozusagen wirklich ständig unter dieser Mental Load leiden, irgendwann manifestiert sich das auch im Körper und dann werden wir steif. Und dann haben wir nur gedacht, das ist eigentlich total nett, weil ich glaube, da kann auch jedes Kind mitmachen und das ist was Lustiges. Und es kann wirklich jeder machen. Sagen wir mal, das Einzige, was wir dazu tun dürfen, ist aufstehen. Aber natürlich kann ich auch einzelne Körperteile sozusagen schütteln, wenn ich vielleicht lieber sitzen bleibe. Aber ich lade auch dich, wenn du Lust hast, dazu ein, mal aufzustehen. Und natürlich unsere Hörerinnen und unsere Seherinnen. Genau. Meine Füße kann man jetzt nicht sehen, aber ich stehe ein bisschen breiter als hüftbreit da. Und einfach, um mal anzukommen und vielleicht auch diesen Shift von Alltag zu einer Übung zu machen, lade ich dich ein, dass du mal die Augen schließt. Wenn das Schließen jetzt nicht stimmig ist, dann findest du einen Blick, wo du nichts fokussierst. Und dann spür mal, wo jetzt die Füße mit dem Boden in Verbindung stehen, wie sich das anfühlt. Und erlaub dir wirklich, den Boden so als tragendes Element wahrzunehmen. Wo du einfach jetzt dein Gewicht abgeben kannst. Ja, wo du dich stabilisiert und gehalten fühlen kannst. Gern nimm mal so einen bewussten Atemzug über die Nase ein und über den Mund aus. Mach das gleich noch einmal und schau, ob dir der Ausatmen schon die Möglichkeit gibt, so ein bisschen Körperanspannung abzugeben. Einmal noch. Und jetzt lade ich dich dazu ein, dass du deine Knie ein bisschen weicher werden lässt. Und die Knie sind jetzt der Motor für diese Bewegung. Es geht so ums Bouncen. Also wirklich die Knie so auf und ab bewegen, da kannst du auch deinen Rhythmus finden, schneller, langsamer, du so auf und ab wippst, vielleicht auch ein bisschen so zur Seite schwingst, das kann ganz frei sein. Spür nochmal in die Füße, wie sich da die Verbindung zum Boden verändert. Und nimm die Knie wahr als treibende Kraft. Spür ins Becken und vielleicht gelingt es dir, so das Becken mal wirklich nach unten abzugeben, dass das einmal ganz locker nach unten hängen darf. Kannst mit dem Gesäß auch so ein bisschen hin und her schwingen oder das Becken nach vorne und zurück schwingen, Kreise integrieren. Was fühlt sich jetzt gerade im Beckenbereich für dich gut an? Dann wandern wir den Oberkörper nach oben. Kannst den Achseln ein bisschen Raum geben, sodass die Arme ein wenig ins Schweben kommen. Die Arme und Hände einmal ganz frei machen. Es Gibt jetzt nichts, woran wir festhalten müssen. Unsere Hände sind ganz frei. Die Arme und die Schultern. Alle Last, die da vielleicht auf den Schultern sich bemerkbar macht, kannst du jetzt bewusst abschütteln. Vielleicht magst du dich auch nach vorne lehnen, sodass die Arme noch ein bisschen mehr geschüttelt werden können. Schau wieder, wie ist es für dich angenehm? Finde deinen Rhythmus. Vielleicht auch die Arme schwingen. Alles ist möglich. Nun kommen wir so in den Bereich des Nackens. Vielleicht ist es stimmig, dass du so ein bisschen in die Seitenlage kommst, dass dein Kopf ein bisschen hängen darf, mal so zur Seite. Kannst da den Kiefer jetzt ganz locker lassen, das Unterkiefer vom Oberkiefer lösen. Und dann lassen wir den Kopf ein bisschen so nach vorne hängen. Wechseln dann zur anderen Seite, wieder ein bisschen Seitlage, Kopf darf sich auch zur Seite neigen. Dann lade ich dich wieder in die Mitte ein und jetzt wird es vielleicht ein bisschen ungewohnt. Du kannst nur Töne integrieren. Mal schauen, wie das dann vibriert. Ganz frei. Nun darf unser Kiefer durch diese Vibration jetzt ganz entspannt sein und wir finden nur zu unseren Augen und erlaube auch mit deinen Augen dieses Nichts sehen müssen. Sehr fein. Und die Aufmerksamkeit auf den gesamten Körper bringen. Körper wieder so als Einheit wahrnehmen. Nochmal ein wenig durchschütteln. Dann wird schließlich die Bewegung etwas langsamer. Bis du wieder ins Stehen kommst. Und wir gönnen dir noch einen Moment, um jetzt zu spüren, was sich im Körper bewegt. Und wie du dich jetzt fühlst. Mit einem tieferen Atemzug und so kleinen Bewegungen können wir wieder im Außen ankommen. Ja, und das ist eine Übung, die man ganz simpel in den Alltag integrieren kann. Und ich freue mich, wenn es vielleicht dir jetzt ein bisschen Freiraum gegeben hat und du das ab und an anwenden möchtest. Kann man auch zwischendurch machen, wenn man wirklich müde ist. Vielleicht auch mal die Bürokolleginnen oder die Familienmitglieder dazu einladen, um mal zu sagen, okay, geben wir mal alle unser Mental Load ab.
Danke.
Ja, gerne.
Schön.
Ja, gut. Liebe Magdalena, ich sage wieder danke für deine Zeit.
Danke für das Gespräch.
Und allen Hörerinnen und Hörern, beziehungsweise allen, die uns zugesehen haben, danke fürs Dabeisein.
Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.